Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss.
Wenn die Psyche derart belastet ist und wenn Menschen ihren Alltag schwer organisieren können, wo reagiert deiner Meinung nach der Körper denn zuerst?
Und Dr. Burak Yildirim.
Wir können natürlich immer so ein bisschen über die Beschwerden gehen und sagen, ja gut, wann haben Sie die? Also ne, wachen Sie schon damit auf? Wie ist das morgens? Ne, die ersten Schritte zum Bad? Also es gibt dann einen schönen Spielfilm, den man durchgehen kann. Und auf einmal merkt man, meine Güte, ich habe ja regelrechte Störfelder in meinem Alltag eingebombt.
Lieber Burak, irgendwann müssen wir eines Tages mal off the record auch mit reinschneiden in die Folgen, weil es gibt ja so viel zu erzählen vor den Folgen schon und das ist vielleicht für den einen oder anderen auch spannend. Dann werden die Folgen nur 2 Stunden lang, wenn das für dich okay ist.
Für mich, solange du dabei bist, ist das für mich wunderbar, aber so ein Blick hinter die Kulissen würde sicherlich auch nicht schaden. Ich glaube, es gibt ja ein Format, was relativ lange Folgen hat. Ist das die Zeit? Es gibt doch einen Podcast, also, wo.
Ja.
Also, wo. Ich glaube, es ist die Zeit, wo die jemanden einladen und dann wird einfach mehr oder weniger so ohne Drehbuch drauf los geplappert. Und,
das ist Hotel Matze. Hotel Matze ist das. Da war Markus Lanz neulich und hat, glaube ich. Boah, ich glaube, es war 2,5 Stunden oder so, hat Markus Lanz über Südtirol und alles Mögliche erzählt. Das war krass. Und OMR-Podcast auch sehr zu empfehlen. Auch gut. Das wird dann so ein bisschen businessmäßig, aber da war auch, wer war denn da neulich? Volker Struth, habe ich gehört.
Ah.
Volker Struth, der große Fußballberater, der ja auch ein Buch geschrieben hat.
Ja.
Meine Spielzüge, glaube ich. Mhm. Wenn du es noch nicht gelesen hast, ich höre das gerade als Hörbuch. Sehr zu empfehlen. Alles über Mario Götze zum Beispiel.
Ah, okay. Hat der Volker das selber eingelesen? Nein.
Nein, das hat der Volker nicht selber eingelesen. Ist ein Sprecher, der von der Stimme, die Stimmtonalität ist sehr ähnlich, Volker Struth.
Okay. Cool.
Ja, also kleine Empfehlung.
Mach ich.
Bevor wir aber tatsächlich jetzt 2 Stunden lang werden, lieber Burak, Mental Load. Mental Load ist das Thema heute und da freue ich mich wirklich sehr drauf, weil da gibt es, glaube ich, viel zu erzählen, sowohl bei dir als auch bei mir.
Ja.
Und was wir so tun für unseren Mental Load und was man so für den Mental Load tun kann, da wird einiges entschieden. An der Stelle, bevor wir dahin kommen, bevor ich dich frage, wie dein Mental Load Moment der Woche war, frage ich dich lieber, wie dein Mental Health Moment der Woche war.
Der war emotional, weil mit ein bisschen Rückblick verbunden. Wir haben diese Woche eine sehr verdiente Mitarbeiterin in der Praxis verabschiedet, die mit uns tatsächlich von der Pike auf, vom Rohbau auf, die Praxis mit aufgebaut hat. Und wir haben bei der Verabschiedung noch gelacht, in den alten Arbeitsvertrag reingeguckt. Wir haben im November 2019 eröffnet und sie hat im Juni, Juli 2019 den Vertrag unterschrieben und auf der Baustelle. Mhm. Und hat ihren Job damals, ich will jetzt nicht sagen aufgegeben, sie wollte sich ohnehin verändern, das habe ich damals mitbekommen, gerochen, wusste, wenn wir vom Fleck weg ein gutes Unternehmen, eine sehr gute Praxis aufbauen wollen, dann brauchen wir sie an unserer Seite als Praxisleitung. Und dann ist sie dem Ruf gefolgt, aber wie gesagt, hat, wenn man so will, in ein Startup investiert und ihre Arbeitskraft vor allen Dingen zur Verfügung gestellt. Und jetzt nach gut 5 Jahren kann man sagen, hat sich das toi toi toi, vor allen Dingen dank auch ihrer großartigen Arbeit und Mithilfe zu einem sehr, sehr etablierten Laden entwickelt. Und ja, jetzt möchte sie sich nochmal verändern, ein bisschen auch die ein oder andere Reise mal mitnehmen etc. Und deshalb haben wir sie, wie gesagt, diese Woche verabschiedet und war für uns auch nochmal eine kleine Zeitreise, ne, die letzten 5 Jahre mal Revue passieren lassen und hat sich sehr gut angefühlt. Vor allen Dingen, wenn man eben diese Entwicklung überblickt. Und gleichzeitig hat es uns natürlich auch etwas wehgetan, sie zu verlieren. Aber wir können das nachvollziehen und manchmal muss man sich auch mal verändern, um vielleicht auch nochmal zurückzublicken und zu sagen, Mann, war das eine geile Zeit dort. Aber ich glaube, dessen ist sie sich ohnehin bewusst. Und das war schön, in allen Belangen einfach ein schöner Moment.
Aber krass, also wenn du das so erzählst, dann schmerzt es schon auch ein bisschen. Also man hört es raus zumindest, dass es dir nicht leicht gefallen ist.
Nee. Ich meine, wir waren ja, ich sag mal so, das war ja eine kleine Kapelle, ne? 2 Ärzte, ein Sportwissenschaftler und eine MFA. Das muss man halt, für uns war es, wir haben es gerne getan, wir haben es gerne riskiert. Auch unsere Jobs damals gerne dafür zur Verfügung gestellt. Aber trotz allem ist es so, dass man als medizinische Fachangestellte sich jetzt nicht irgendwie hinten anstellen muss und gucken muss, ob man überhaupt einen Job bekommt, sondern im Gegenteil, man kann sich in dem Bereich die Jobs aussuchen und da dann eben auf so eine völlig unbespielte Karte zu setzen und uns vor allen Dingen auch das Vertrauen zu geben und zu schenken. Das war für uns was Besonderes, hat uns natürlich auch sehr angestachelt natürlich, um dort auch die Versorgung, vor allen Dingen die geistliche Versorgung auch sicherzustellen. Und das haben wir toi 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 mehr als gut geschafft. Und es war schön. Es war sehr emotional. Ich bin jetzt nicht so der emotionale Bär, der das dann sofort vor sich hinschleppt. Ne? Aber ich nehme das mit, die Tage davor, die Tage danach, denkt man darüber nach und lässt, wie gesagt, auch nochmal so ein paar Erinnerungen, ein paar Entwicklungsschritte vorbeilaufen. Und war ein schöner Moment.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allen Dingen, weil, so wie du sagst, du hast ja vorher in einem ganz anderen Konstrukt gearbeitet und bist dann wirklich ins kalte Wasser gesprungen und hast da ja auch ein Ding hingestellt, was auch irgendwie so 3,75 € gekostet hat. Muss man auch erstmal machen und anpacken. Jetzt bist du aber auch vom Charakter her, glaube ich, einfach ein Macher und wenig mit Angst behaftet. Aber es ist natürlich trotzdem jeder, glaube ich, der sich in diesen Zeiten selbstständig macht. Und ich glaube auch gerade bei Ärzten ist es so, die brauchen einfach so wahnsinnig viel Equipment und so wahnsinnig viel Stuff, dass das auch dann eben sofort immer um die 5.000 € kostet alles. Mhm. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wenn dann eine Wegbegleiterin der ersten Stunde geht, dann ist das immer schwierig, kenne ich auch. Haben wir ja auch schon alles erlebt und ist trotzdem schön, wenn die dann eines Tages wieder zurückkommen. Wart's mal ab.
Mal sehen. Die Tür steht auf jeden Fall auf.
Ja, guck mal.
Wie lief die Woche bei dir?
Bei mir lief sie sehr gut, aber auch herausfordernd, weil wahnsinnig viel verschiedene Themen. Und auch bei jetzt in meinem Fall irgendwie leider auch eine Krisenkommunikation am Start, die nicht einfach ist und die herausfordernd ist und die super viel Energie kostet und auch wahnsinnig kompliziert ist. Manchmal gibt's sowas. Und ich habe dann irgendwann bei mir gemerkt, dass ich, wo ich jetzt wieder so viel und regelmäßig laufe, heute Morgen war es so, und das war ja tatsächlich auch mein Mental Health Moment der Woche, weil mir wieder so vieles bewusst geworden ist. Hatte eigentlich um 9 Uhr einen Termin, der sollte 2 Stunden gehen. Auf den hatte ich mich vorbereitet, auf den hatte ich mich auch gefreut und war auch wichtig und so weiter. Und kurz vorher wurde der abgesagt. Und dann dachte ich mir so, oh Mann, ey, das passt mir jetzt so gar nicht in den Kram. Ah, dann kann ich doch noch das machen, das machen, das machen, das machen. Und dann habe ich gedacht, nö, wieso? Geh doch einfach laufen. Und dann war das heute so ein Tag, irgendwie strahlend blauer Himmel, leichter Wind. Es war irgendwie einfach perfekt, perfekt. Und ich habe den Fehler gemacht, habe mein Handy mitgenommen. Das hat mich dann einmal gestört, habe ich es ausgeschaltet. Und mir ist wieder eingefallen, wie super das ist, wenn man einfach die Zeit, die einem plötzlich geschenkt wird, für sich selbst nutzt. Also dann eben nicht sagt, ach komm, dann haue ich nochmal irgendwie 2 E-Mails raus, die aufgelaufen sind, die ich dann auch irgendwie beantworten muss. Ich mache nicht noch eine Sonderfolge Podcast mit Burak zusammen, sondern ich gehe eine Runde laufen. Und das ist gar nichts Besonderes und doch wieder was Besonderes, weil die Entscheidung, die man dann trifft, ist für einen selber. Und diese Entscheidung habe ich vom Grundsatz eigentlich auch so drin. Manchmal vergesse ich es aber. Und heute war einfach der Tag, wo ich dann einfach echt lange gelaufen bin und dem Motto gefolgt bin, lauf dich frei. Und das war wirklich befreiend, weil ich so viel also während des Laufens, vorher gar nicht so bewusst gewesen, aber während des Laufens fiel mir ein oder spürte ich, dass ich so viel Mist mit mir rumschleppe, dass ich mich da auch erstmal von befreien musste. Das hat super funktioniert und deshalb freue ich mich jetzt auf Mental Load.
Mental Load, ja. Den hattest du ja sogar dann ein Stück weit.
Ja, das stimmt.
Das also stimmt, vorher.
Wobei, doch stimmt. Ja, Mental Load war, also mein Mental Load war miserabel, ehrlicherweise, weil der Alltag für mich schwer zu handeln war. Der Alltag war wirklich schwer zu handeln. Also ich habe gearbeitet, ich habe mich um meine Tochter gekümmert, aber habe gemerkt, dass ich sonst irgendwie kaum noch irgendwas auf die Reihe kriege. Und das darf natürlich nicht sein, weil wenn der Mental Load wirklich so an so einem Punkt ist, dann, es ist zumindest bei mir so, dann ist es eigentlich schon zu spät. Mein Frühwarnsystem funktioniert noch nicht so richtig. Also in so Zeiten wie im Moment ist es auch sehr verführerisch. Ich arbeite ja so gerne auch. Und dann ist das verführerisch. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich fürchte oder vermute, dass das bei dir sehr ähnlich ist, dass man irgendwie dann eher so drauf ist und sagt, ach komm, das geht doch noch. Das geht doch noch. Und das finde ich auch interessant. Und das, ach komm, dann mache ich das doch noch. Und dann bleibt einiges auf der Strecke. Kann mir aber auch vorstellen, weil ich dich jetzt schon ein paar Tage kenne, dass du irgendwann am Tag sagst, Feierabend, Schluss. Und jetzt ist genau der Punkt erreicht, wo ich alles ausmache, wo die Zeit nur mir, der Familie, Freunden, was auch immer gehört, um eben nicht in diesen Strudel reinzugeraten.
Das stimmt. Entschuldigung. Das stimmt auf jeden Fall. Manchmal überdrehe ich auch. Mhm. Weil es gibt ja auch so Tage, wo man morgens weiß, der Tag wird lang, ja, und der Abend auch. Aber irgendwie gibt es eben auch diese Tage, wo man es weiß und es macht trotzdem irgendwie Spaß. Also es ist wie so eine Herausforderung und man sagt, und das habe ich doch geschafft und den noch und das erledigt und das noch abgehakt. Und man entwickelt manchmal sogar auch so ein bisschen fast schon wie so eine Art Adrenalinschub bei der Thematik und denkt sich, guck mal, wie viel wieder in so einen 48 halbe Stunden Tag gepackt wurde. Und aber es gibt natürlich definitiv die Tage, wo man halt weiß, also wenn der Termin jetzt ausfallen würde, wäre es super. Ja. Und man müsste sich dann wie habe ich es mal in einer Folge genannt, so eine Geduldsfuge in seinen Terminkalender reinpressen, wo man dann sagt, ja gut, aber klar könnte man doch das und das und das machen, aber man kann es auch einfach mal aggressiv sein lassen und mal ein bisschen runterfahren. Aber es ist halt manchmal schwer, wenn man so einen inneren Antrieb hat und vor allen Dingen auch die Erfahrung sammeln durfte, dass viele Dinge, die schwer oder auch, wie man teilweise sagt, unmöglich erscheinen, wenn man die dann erledigt bekommt und die dann schön aneinander reiht, ne? Wie Real Madrid, die Champions League Pokale und die spanischen Meisterschaften. Und hinterher hat man so eine Trophäensammlung und denkt sich, na, das war unmöglich, check, das war auch schwer möglich, check. Und das führt dann schon auch dazu, dass man sich eben herausgefordert fühlt, sich selber auch weiter herausfordert. Aber auch wir haben ja nur eine begrenzte Festplatte, egal ob das jetzt eine Arbeitsfestplatte ist, ob das eine emotionale Festplatte ist. Und wenn die natürlich irgendwo, und ich glaube, jeder weiß das oder jeder sollte es wissen, das sind halt limitierte Kapazitäten, egal wie groß oder wie klein die Festplatte zu sein scheint, aber sie ist definitiv begrenzt. Wenn man aber trotzdem da drauf drückt und weiter anhäuft und überhäuft, dann leidet einfach auch unsere Leistung. Ob das jetzt dann die körperliche Leistung ist, ob das die geistige Leistung ist, die emotionale Leistung, die wir natürlich mitunter auch brauchen, um gewisse Dinge auch zu bewerten und auch zu formulieren und umzusetzen. Und wenn man sich halt dessen bewusst ist, dass man Gott sei Dank natürliche Grenzen hat, dann kann man auch meiner Meinung nach, und das tue ich zumindest bei mir, eben auch mal auf den Knopf drücken und sagen, stopp. Aber oft ist es natürlich so, und ich kriege das auch in der Praxis, in der alltäglichen Arbeit mit, dass einige unserer Kunden vor allen Dingen, egal ob das jetzt im sportlichen Bereich ist oder auch im beruflichen Bereich, im privaten Bereich, eben diesen Schalter nicht kennen oder diesen Stoppknopf nicht finden. Und das entlädt sich dann und meistens mit mindestens körperlichen Beschwerden.
Ja. Und genau diese körperlichen Beschwerden kennst du natürlich gut und bist aber auch jemand, der sich ja auch um die Psyche kümmert. Und ich finde es super interessant, weil dieser Begriff ist ja tatsächlich während Covid-19 erst wieder so richtig ins Leben gerufen worden, 2020. Und zwar, weil während der Pandemie diese sogenannte, naja, ich sag jetzt mal, der Vitalparameter, eine tragende Rolle gespielt hat. Also so dieser Zusammenhang zwischen Stress und dann letztendlich auch der Belastung oder den Belastungserscheinungen. Und du hast es gerade angesprochen, ob körperlich oder seelisch. Klar, Mental Load ist eher die seelische Variante oder die Komponente. Und geht eigentlich ursprünglich so ein bisschen, also die reine Begrifflichkeit ja so in die 70er Jahre zurück, wo bei verschiedenen Berufsgruppen auch Forscher eben genau diesen Zusammenhang nochmal rauskristallisiert haben, geht dann jetzt natürlich auch klar logischerweise einfach in die, ja, einige sagen Care-Arbeit, aber ich sage jetzt irgendwie Sorgearbeit, sich nämlich um sich selbst zu kümmern und eben vorrangig die Belastung und die Organisation von Alltagsaufgaben sich dann eben auf unsere kognitive Load, auch von kognitiven Load auch letztendlich bemerkbar macht und die Gedankengänge und all das, was uns an Energie zur Verfügung steht, dann immer weniger wird. Nicht nur die körperliche, sondern eben auch die geistig-seelische. Und fand es ganz interessant bei meiner Recherche für die Folge, dass das ein Begriff war, der lange weg war und man sich auch generell nicht mehr so sehr darum gekümmert hat. Man hat das dann eher so als Work-Life-Balance bezeichnet. Dann aber wieder durch Covid-19, wo Deutschland ja wirklich massiv unter Stress stand und unter Belastung stand, vor allen Dingen im Alltag, weil der Alltag ja komplett neu organisiert werden musste und niemand so richtig wusste, wie organisiere ich den Alltag, weil einfach die Hürden so hoch waren, dass seitdem hält der aber trotzdem an. Also der Begriff bleibt bestehen. Covid-19 ist zumindest als Pandemie so in der Form Geschichte. Geblieben ist aber der Begriff Mental Load und alles, was damit zu tun hat, fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Homeoffice verschwindet langsam wieder, Mental Load bleibt. Ganz spannend, finde ich.
Sehr spannend und ich habe ja jetzt gerade, denke ich, relativ klar darauf rumgeritten, dass es häufig um Dinge, also jetzt als in dem Beispiel, was ich gebracht habe, häufig um Dinge geht, die erledigt werden. So, das sind aber sichtbare Dinge, also ne, wo man einen Anpack hat. Aber es gibt ja auch letztendlich die unsichtbaren mentalen Arbeiten, die man verrichten muss. Vor allen Dingen, wenn es um Organisation geht, Organisation des Lebens, Organisation des Privatlebens vor allen Dingen, dann einfach nur Verwaltung. Das heißt, wann mache ich was? Also gar nicht mal das Tun selbst, sondern nur das im Kopf mental projektieren. Und das kann einen ja schon mürbe machen, weil dann oft auch negative Horrorschlösser gebaut werden, die eben gar nicht physisch umsetzbar sind oder mit manueller Arbeit umsetzbar sind. Und man muss natürlich schon sagen, wer auch viel eben mit Mental Load zu tun hat, sind natürlich auch häufig Menschen, die nicht nur nicht nur während der Pandemiezeit, sondern davor und auch danach noch irgendwo in einem sehr begrenzten Umfeld agieren und vor allen Dingen auch zu Hause agieren. Natürlich nicht mehr mit Maske und nicht mehr mit irgendwelchen Kontaktbeschränkungen, aber irgendwo die räumlichen Beschränkungen, die sind dann bei vielen noch geblieben. Also nehmen wir nicht nur allein, sondern gemeinsam erziehende Elternteile, wo ein Elternteil oder beide im Wechsel sehr viel zu Hause sind. Ja. Dann hat man vielleicht auch sehr kleine Kinder, mit denen man dann auch nicht kommunizieren kann. Oder auch dann, wenn die Kinder in der Schule sind, auch nicht kommunizieren kann. Und man ist so in seinem Alltag gefangen, muss aber trotzdem alles erledigt bekommen und das kann halt auch letztendlich, wie gesagt, von außen oft übersehen werden, dementsprechend auch nicht gewürdigt werden und dann kommt man schon in so eine Überfrachtung hinein.
Find's aber ganz interessant, den Aspekt, den du vorhin genannt hast. Klar, hast du natürlich in deiner Praxis das auch tagtäglich mit Menschen zu tun. Tagtäglich vielleicht auch mit Menschen zu tun, die deren Mental Load Level vielleicht nicht unbedingt so richtig hoch ist. Was mich mal interessieren würde, wenn die Psyche derart belastet ist und wenn Menschen ihren Alltag schwer organisieren können, wenn auch das zu viel wird, wenn die Absprachen nicht mehr so richtig funktionieren, wenn man plötzlich in so einen Strudel reinkommt, wo man merkt, man ist vielleicht sogar auf sich alleine gestellt, will dann aber trotzdem noch alles irgendwie hinkriegen und vielleicht sogar noch die Zeit für sich selber. Wo reagiert deiner Meinung nach der Körper denn zuerst? Ich kann mir vorstellen, wenn man bei dir angekommen ist, dann ist doch schon einiges im Argen, oder?
Ja. Im Grunde schon, wenn das natürlich die oder eine der wesentlichen Ursachen ist. Wir haben natürlich im Bereich der Orthopädie oder auch Traumatologie natürlich immer noch das Thema Verletzungsfolgen, also Unfallbedingte, ob das jetzt Sportunfälle sind, Arbeitsunfälle oder private Unfälle. Aber wir haben speziell im Bereich der Orthopädie auch sehr viel erworbene Beschwerden. So, entweder durch einen gewissen physischen Overload oder aber, und da kommt's eben, wo wir dann in Berührung kommen, durch eben einen mentalen Overload. Und man muss schon meiner Meinung nach relativ klar konstatieren, dass speziell der Rumpf am meisten reagiert. Also alles, was ne, hinten angefangen, Nacken über Brust- und Lendenwirbelsäule, und aber auch der vordere Aspekt mit Brustorganen auch, ne, wo man nicht sofort festhalten kann, Moment, ist das jetzt, ist das ein organisches Thema, ich kriege schwer Luft, ich habe ein Beklemmungsgefühl, oder ist das eher muskulär, sind das Verspannungen, bis hin natürlich auch zu Ober- und Unterbauchbeschwerden, die man dann meistens auch nicht sofort greifen kann und dann sagt, ja, das fühlt sich so verkrampft an, das zieht von in den Bauch hinein, muss ich eher in die innere Medizin oder bin ich bei Ihnen richtig? Und je diffuser das ist und je schwieriger dann auch die Ortung, umso eher muss man so ein bisschen versuchen, hinter die Kulissen zu gucken und eben mal so ein bisschen zu überlegen, okay, wie sieht der Tagesablauf aus? Und für uns ist das halt sehr gut möglich, dann auch zu kommunizieren, ohne dass das wie so ein Ausfragen wirkt, ne, oder ein Verhör. Aber wir können natürlich immer so ein bisschen über die Beschwerden gehen und sagen, ja gut, wann haben Sie die? Also, ne, wachen Sie schon damit auf? Wie ist das morgens, ne, die ersten Schritte zum Bad, wie ist das nach dem Frühstück, frühstücken Sie überhaupt, wenn Sie dann auf der Arbeit sind oder zu Hause sind, die Kinder sind weg, zur Schule etc. Also es gibt dann einen schönen Spielfilm, den man durchgehen kann und dann kriegt man eben mal so das ein oder andere Häppchen. Es gibt natürlich auch Kunden, die sind wie ein offenes Buch, aber die meisten wissen, also können die Ursache nicht orientierend einschätzen. Und da hilft dann dieses Frage-Antwort-Spiel ungemein, weil dann auf einmal der das ein oder andere Klick kommt oder Klicken kommt und auf einmal merkt man, meine Güte, ich habe ja regelrechte Störfelder in meinem Alltag eingebombt. Ne? Also die zünden eigentlich regelhaft. Und diese Störfelder, die kann man dann schon ein bisschen mit anpacken. Und das Schöne für uns ist natürlich, dass wir dann entweder hingehen und die Leute aus ihren Rhythmen reißen, indem wir einfach sagen, sie kommen einmal die Woche zur Behandlung zu uns, Behandlung X, Y oder Z. Oder wir sagen, machen Sie bitte Physiotherapie mindestens zweimal die Woche. Da wissen wir ganz genau, zweimal die Woche eine Physio einzurichten, das ist für viele wie, als würde man den Tagesablauf oder den Wochenablauf komplett auf links drehen. Aber am Ende des Tages, ich sag mal, ist es wie so ein positiver Zwang, den wir auferlegen, weil letztendlich ist es so, wir haben nicht um den Termin gebeten, sondern die Kunden wollten den Termin. Das heißt, dann können wir die Klaviatur ein bisschen ausspielen und dann auf einmal so eine positive Unruhe in den Wochenablauf bringen. Und dann sortieren sich diese Menschen tatsächlich auch neu, weil sie dann sagen, ja, ich nehme Übungen aus der Physiotherapie mit, mach die dann auch zu Hause. Ja, dann weißt du automatisch, dafür musst du wieder ein Zeitfenster öffnen. Du musst an deine normalen Ressourcen ran, mindestens die zeitlichen Ressourcen. Und schon wird ein ganz, ganz neuer Teppich gewoben. Und da kriegen wir schon immer mal wieder eben was gebahnt.
Aber eigentlich irre, dass man erst dann auf die Idee kommt, dass es vielleicht auch was mit meinem Mental Load zu tun hat, wenn sich der ein oder andere Schmerz bemerkbar macht. Also glaube ich, ist vielen nicht so richtig bewusst. Und ich kenne solche Situationen auch. Nämlich, ich habe zum Beispiel auch immer, wenn ich zu lange sitze, dann habe ich tatsächlich so im Oberbauch, im Oberbauch keine Schmerzen, aber es ist so ein diffuser, dumpfer Schmerz. Stehe ich aber auf und bewege mich, geht das weg. Also wo du einfach genau weißt, das weiß auch jeder, dass natürlich Sitzen das neue Rauchen ist irgendwie klar. Aber dass du da auch vielleicht auch manchmal nicht richtig gut sitzt, dass du vielleicht einfach auch irgendwie, dass du dir da auch Dinge einklemmst und so weiter, denkst nicht drüber nach. Immer dann erst, wenn irgendwie so ein leichter, wenn sich der Körper bemerkbar macht. Und ich finde es immer auch so wichtig, und das ist, glaube ich, so die große Herausforderung, dass es immer während des Alltags trotzdem Inseln gibt, wo du einfach dann auch auftanken kannst. Und wenn du diese in den Terminkalender schreibst und wenn du, keine Ahnung, so wie du sagst, ne, zweimal die Woche Physio, dann ist die Welt aus den Fugen für viele, weil sie einfach nicht richtig wissen. Und das ist ja eigentlich nur Zeit, die man für sich hat, weil man für sich und den Körper was tut. Und du musst schon nachdenken, wo kann ich mir denn diese 2 Stunden, die es ja effektiv sind, wo kann ich mir die denn dann rausschneiden? Und man muss sich allen Ernstes überlegen, wo nehme ich mir Zeit für mich raus? Das, finde ich, ist eigentlich so der alarmierendste Gedankengang von allen, oder?
Das ist definitiv so, aber am Ende sind wir halt alle irgendwo auch getrieben und versuchen diesem Trieb oder diesem Getriebenwerden und Sein nachzukommen. Und wenn wir halt selber, so wie ich es vorhin versucht habe, ein bisschen instrumentell darzustellen, Schalter nicht umlegen können oder Knöpfe nicht finden, dann findet der Körper die. Oder eigentlich primär erstmal der Geist, die Seele, der Kopf, das Hirn, je nachdem, wo man sich da am wohlsten fühlt von der Wortwahl her. Und dann wird das letztendlich in die Peripherie, in den Körper verteilt. Und dann sucht man sich halt den einen oder anderen Schwachpunkt. Also der Geist sucht sich den Schwachpunkt und dann wird halt gesagt, so, da setzen wir jetzt mal einen Reiz, um auf uns aufmerksam zu machen. Aber trotzdem ist es ja dann auch nochmal das Thema und die Überzeugung zu akzeptieren, da stimmt irgendwas nicht und vielleicht liegt es eben auch an einem selbst. Und das ist halt so ein bisschen das Schwierige. Wir haben ja auch noch andere Themen, über die wir mal vor ein paar Monaten gesprochen haben, wo es gar nicht so um dieses Pensum im Beruf geht, sondern zum Beispiel auch um Rollenverteilung. Mhm. Ne, du hast das Thema auch mal vorgeschlagen für eine ganze Folge. Mhm. Und das ist ja auch etwas, wenn wir mal so von traditionellen Rollenverteilungen sprechen, was immer das auch heißen mag. Also da hat ja jeder jetzt eine andere Vorstellung. Ne? Mhm. Aber das ist natürlich etwas, wo du dann nicht einfach mal so raus kannst, ne, wo du zum Beispiel sagst, ach, weißt du was, komm, ich nehme mir jetzt mal spontan ein langes Wochenende oder ich nehme mir jetzt mal eine Woche Urlaub, ich habe Überstunden, die haue ich jetzt mal raus. Sondern das sind Situationen, wo man dann eben gar nicht rauskommen kann, es sei denn, man haut irgendwo auf den Putz. Und da ist die Frage natürlich, kann man das ohne weiteres? Und ich habe im Moment im Bekanntenkreis eine Situation, wo ich halt sage, boah, sind wir dafür nicht schon weiter? Ja, da geht es in dem Fall tatsächlich um eine traditionelle türkische Rollenverteilung der Frau.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, absolut, ich auch. in einer angehenden Verehelichung. Ja. Also das heißt, sie soll heiraten, will heiraten und wird, ja, ich sag mal so, wird so regelrecht in die Mangel genommen von der Schwiegerfamilie. Puh. Und denkt jetzt darüber nach, gewisse Dinge neu in ihrem Leben zu sortieren und Job nochmal neu sortieren und so weiter und so fort, wo ich sah, ne, gab es halt ein Gespräch darüber. Ich weiß nicht, ob es jetzt darum ging, meinen Rat einzuholen. Ich weiß auch nicht, ob ich der richtige Ratgeber da sein kann. aber ich habe es einfach dann so ein bisschen versucht, auf meine Situation zu projizieren und habe mir gedacht, wie wäre das, wenn das jetzt deine Tochter wäre? Ne? Jetzt muss man dazu sagen, unsere Kinder sind ja nicht, wie sagt man, rein türkischstämmig, sondern ich habe meine Eltern sind türkisch, Mutter und Vater, aber meine Frau ist Deutsche beidseits und dementsprechend sind die ja eh so ein bisschen verquickt und vermischt und trotzdem habe ich mir gedacht, komm, mal angenommen, ne, die würde jetzt in so eine Situation kommen und wird eventuell einen türkischen Mann ehelichen wollen und die Schwiegerfamilie würde so einen Druck ausüben. Wie würdest du reagieren? Ne? Und ich muss dazu sagen, wir haben natürlich unsere Kinder vom Fleck weg und es ist heute noch so, versucht recht selbstbewusst zu erziehen. Und auch irgendwo eine Identität für sich zu entwickeln, ne, kindlich, gar keine Frage. Mhm. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, dann sagst du ihr einfach das, was ich meiner Tochter sagen würde, nämlich von Anfang an die Grenzen aufzeigen und sagen, pass auf, ich heirate euren Sohn. Ne, den liebe ich auch, den Kerl, das ist ein nettes Bürschchen. Ich heirate aber nicht euch. Ne? Und ich muss nicht bei euch um die Ecke ziehen, ich muss mich nicht um euch kümmern, sondern ich heirate hier euren Sohn, ich kümmere mich um den Sohn und wir bauen unsere Familie auf. Weil am Ende des Tages rein lebenszeiterwartungstechnisch, was für ein Wort, ist es ja schon so, dass wahrscheinlich die beiden ihre Eltern überleben werden. Wahrscheinlich. Wünschen wir es den beiden.
Ja.
So, das heißt, du musst einfach firm und fit und eine Einheit mit deinem Ehepartner sein. So, und wenn das schon von vornherein torpediert wird, so nach dem Motto, es gab mal eine alte Serie, ich heirate eine Familie. Ich glaube, bei ZDF war das früher. Mit, oh, ja. Oh, wie hieß der? Oh, ja. Peter Weck? Ja. Nee, ja. Also das waren so meine ersten Fernseherfahrungen. Jetzt werden einige in meinem Umfeld denken, was hast du denn damals geguckt? Aber also dieses ich heirate eine Familie-Motto, das gibt's heutzutage tatsächlich immer noch und zwar teilweise auch richtig deftig. Ne, also wo wirklich jemand mehr oder weniger einkassiert wird. Also die Arbeitskraft wird einkassiert, die Zeit wird einkassiert, die Flexibilität wird einkassiert. So, und ich glaube, wenn du da einmal reinrutschst, also einmal so fast unbemerkt deine Hand hebst und sagst, ja, okay, mach ich, dann weiß ich nicht, ob du aus diesem Loading wieder rauskommst, ohne weiteres. Aber vielleicht sehe ich das auch zu streng.
Nee, also guck mal, ich denke, dass müsste man halt mal fragen, was Peter Weck, Thekla Karolavit oder Julia Biedermann dazu sagen.
Ja, die waren's. Perfekt. Ne? Du, bist einfach, also, du bist einfach auf der Höhe.
Ja, die letzte Folge ist übrigens im Dezember 86 gelaufen.
Meine Güte, war ich 8 Jahre alt.
Guck mal, siehst du? Und nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, das ist eine ganz schwierige Kiste, weil ich bin hundertprozentig bei dir. Du heiratest eben nicht eine, also du heiratest in eine Familie, aber du heiratest keine Familie. Das ist ein eklatanter Unterschied. Und ich habe das auch immer gedacht, dass man dann irgendwie so nach dem Motto mitgehangen, mitgefangen, aber das ist totaler Unsinn. Ich denk wirklich, dass egal wie groß der Sinn nach Familie ist, hat das irgendwo auch seine Grenzen. Und das ist auch total wichtig, dass es die Grenzen hat. Und wenn es noch Menschen gibt, die eben in alten Strukturen denken, das hat relativ wenig, finde ich, mit Türken oder Deutschen zu tun. Da hast du in Deutschland zum Beispiel auch bei Deutschen ganz viel sehr, sehr, sehr konservatives Denken nach wie vor. Teilweise sogar auch unter den jungen Leuten, die wieder sehr konservatives Denken haben. Und Entschuldigung, ich habe irgendwie ein wenig einen Frosch im Hals. Sodass das kulturell wahrscheinlich tendenziell ist es in der Türkei wahrscheinlich oder bei Untertürken immer noch deutlich traditioneller als in Deutschland. Woran das liegt, ich habe keine Ahnung. Ich finde aber auch, es ist wahnsinnig wichtig, dass sich junge Frauen, und du sprichst ja gerade was an, Thema Mental Load, Rollenverteilung, wo wir im Jahr 2024 leben. Und zwar nicht in der Türkei, nicht in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und wo wir, glaube ich, in der Tat immer noch in der Situation sind, was wahnsinnig traurig ist, dass wir Gender Gap Debatten haben, dass wir Gleichstellungsbeauftragte brauchen, dass wir immer noch tatsächlich eine Rollenverteilung haben, die so alt ist wie Deutschland, ganz krass, auch bei jungen Familien. Und auch das kommt auch wieder. Wo aber, glaube ich, anhand der Rollenverteilung es wahnsinnig schwer ist, in Sachen Mental Load auch eine Gleichberechtigung herzustellen in Ehen und in Beziehungen. Weil es immer noch so ist, dass Frauen zum großen Teil die Care-Arbeit machen und aber auch noch den Alltag bestreiten. Und das ist auch bei jungen Familien der Fall. Und da denke ich, sind wir auch als Männer total gefragt, dass wir dann auch endlich mal anfangen, in modernen Strukturen zu denken. Dass wir uns eben nicht dahinter verstecken, zu sagen, naja, aber ich muss ja die Familie ernähren, ich habe einen Job zu leisten. Ja, aber die Frau hat auch einen Job. während der Zeit. Die hat sich nämlich, die kümmert sich dann vielleicht um die Kinder und um den Haushalt. Ist genauso. Also sie da aber zu unterstützen, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, weil sie unterstützt ja auch uns. Und weil sonst wird der gesamte Begriff Mental Load auch total absurd, weil wenn wir uns nicht gegenseitig umeinander kümmern, wird der Mental Load bei einem von beiden, wenn wir jetzt einfach nur von Partnerschaft oder Ehe sprechen, wird leiden. Und ja, wer will das schon? Also man kann es ja selbst in die Hand nehmen. Ich finde es aber schwierig. Also ich merke es auch, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich merke es auch, dass es schwierig ist, dem nachzukommen. Und dass man alleine, deshalb, weil man dem nachkommen will, weil man das möglichst gut machen will, schon auch unter Stress gerät. Das ist irgendwie völlig schizophren. Aber es ist so.
Ja, und häufig ist es ja so, dass man sich diesem Stress dann entziehen will und einfach sagt, pass auf, kümmere dich halt. Guck, wie du da rauskommst aus der Geschichte. Aber gerade wenn es um Partnerschaften geht, ob das jetzt beruflich oder private Partnerschaften geht, dann kannst du dich nicht einfach so rausstellen, ne? Weil es wird auch unheimlich viel an emotionaler Arbeit verrichtet. Es geht um Beziehungspflege, es geht darum, Unterstützung anzubieten, es geht um Zuhören, es geht um Verständnis. Und weil gerade in diesen konservativen oder traditionell hört sich dann eigentlich immer so an, als, ne, als wäre das eben in Stein gemeißelt, ne? Aber nehmen wir es trotzdem mal so ein bisschen traditionell. Traditionelle Beziehungen oder auch eben die Rollenverteilungen, da ist es dann auch nicht so, dass man dann auch seine Emotionen einfach freien Lauf lassen kann. Ne? Ich kann mich dann nicht vor die Schwiegermutter oder vor den Schwiegervater oder vor die eigenen Eltern hinstellen und die dann mal anbrüllen, weil mir gerade danach ist. Ne? Sondern es ist dann so, dass man da auch noch dann respektvoll ist und dann auch das runterschluckt, dann seinem Partner oder seiner Partnerin gegenüber sich nicht emotional kommunizieren kann oder will, um dort wiederum nicht anzuecken. Und wo soll das hin? Also wo soll dieser ganze emotionale Ballast dann hin? Und deshalb, du hast es wunderbar gesagt, wir müssen uns umeinander kümmern. Und da muss dann auch vielleicht die Gegenseite, also ich bleibe mal bei dem Beispiel, was ich eben aus dem Bekanntenkreis mitgebracht habe, da muss in dem Fall der potenzielle oder zukünftige Ehepartner muss dann auch Farbe bekennen. Weil in dem Moment, wo du sagst, ich nehme dich zur Frau oder ich nehme dich zum Mann, dann, das ist ein Commitment. Auch heutzutage noch ist das ein Commitment. Ja. So, und dann muss man auch letztendlich der eigenen Familie gegenüber dann auch eben, ja, so wie ich es eben sagte, auch Grenzen setzen und sagen, pass auf, so bis hierhin. Aber meine Frau oder mein Mann, je nachdem, wer in dieser emotionalen Bredouille ist, die sind jetzt nicht dafür da, euch das und das, für euch das und das zu erledigen oder dieses zu bewerkstelligen oder Gewehr bei Fuß zu stehen und jedes Mal zu kochen und jedes Mal abzuräumen und so weiter und so fort. Ne? Das macht man ja, es gibt ja Dinge, die macht man einfach gerne, allein schon aus Gastfreundschaft, aus Respekt. Aber es gibt einfach auch gewisse Dinge, wo man dann eben nicht überpacen darf und vor allen Dingen die Gegenseite eben auch nicht überfrachten darf. Und da muss man natürlich auch ein bisschen dann, ja, ich sag mal auch dieses Selbstbewusstsein oder diese innere Einstellung haben, sich dann auch priorisieren zu dürfen. Und da muss man auch natürlich ein Stück weit auch authentisch sein und eben sich nicht angreifbar machen und seinen Mann beziehungsweise eben dann seine Frau stehen. Und aber das geht definitiv zu zweit besser. Das geht, wenn du Unterstützung hast, wenn du einen Partner hast, wenn du einen Wingman hast oder eine Wingwoman hast, geht das einfach besser. Weil es ist schon schwer, gegen zwei Leute anzukommen. Aber eine Person in den Mangel zu nehmen, das ist einfach.
Ja, es ist total so. Ich frage mich nur, warum es immer noch so schwer ist, dass man sich gegenseitig, wenn man in einer Beziehung lebt, ganz egal, ob hetero oder homosexuell, warum es trotzdem immer noch, auch da gibt es überall Rollenverteilungen, das ist ganz krass. Also du hast trotzdem immer auch, also ich meine, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, es gibt natürlich einfach auch immer eine Rollenverteilung auch bei homosexuellen Paaren. Aber die Frage ist für mich auch wirklich, wir leben ja im Jahr 2024, warum brauchen wir diese Rollen noch? Teilweise sicher auch ganz klar auch irgendwie der Natur geschuldet und steckt ein Stück weit auch in der DNA. Aber gerade wenn es um sowas recht Einfaches eigentlich geht wie Mental Load, also es ist ja jetzt nun nichts, wo man sagen würde, boah, also um meinen Mental Load irgendwie einfach einigermaßen im Griff zu haben, dann muss ich mindestens irgendwie einen Doktortitel haben. Das gehört ja, es ist ja einfach nur die Bewältigung des Alltags. Ja? Es ist ja wirklich einfach ganz stumpf die Alltagsbelastung, um die es geht. Und da gibt es dann einfach nur Fragen zu stellen, wie, was gibt's heute Abend zu essen, was noch im Kühlschrank, wer kauft wann wie Lebensmittel ein, dann könnte man noch ein Geburtstagsgeschenk besorgen, wann war nochmal die Feier, ach so Mist, ja, da sollte ich auch noch ein Arzttermin sein, der muss verschoben werden und jetzt regnet's, haben die Kinder noch passende Regensachen, Kleiderschrank muss aussortiert werden, also ne, es ist ja eigentlich im Grunde genommen sind es nur in Anführungsstrichen diese Dinge und auch die kriegen wir nicht so richtig gut hin. Wenn man auf die Zahlen guckt in Deutschland, das ist tatsächlich aufsteigend. Menschen sind gestresst. Das ist unsichtbarer Stress. Das ist kein Stress, der, das will ich nochmal dazu sagen, ich glaube, da sind sich auch Wissenschaftler einig, es ist kein Stress, der so ständig an der Oberfläche ist, sondern der werbert die ganze Zeit mit. Und der macht die ganze Zeit unzufrieden. Und der tickt die ganze Zeit an der Tür. So ein Motto, tick, 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 tick. So wie so ein Regentropfen beim Zelten. Kennst du das, wenn so ein Regentropfen nachts die ganze Zeit in den Nacken tropft? Immer so ein Tipp. Tipp, Tipp. So ist das eigentlich mit Mental Load, also mit diesem unsichtbaren Stress. Der ist die ganze Zeit da und wir können eigentlich gar nicht so richtig definieren, wo kommt der her, weil er so mannigfaltig ist. Und das macht das Ganze ja dann doch ein bisschen diffizil und na, gefährlich, weiß ich nicht. Doch, gibt Menschen, die da auch richtig krank werden. Und was mir immer nicht so richtig in den Kopf kommt, ist, warum wird uns das nicht bewusst? Warum ist der unsichtbar? Verdrängen wir das? Ist es so, dass wir immer noch nicht, auch im Jahr 2024, kommen wir immer darauf zurück, uns nicht genug mit solchen Sachen auseinandersetzen? Was denkst du?
Ich denke, weil das ist auch etwas, was ich persönlich lernen musste, ob ich das jetzt mittlerweile gecheckt habe und vernünftig umsetze, weiß ich nicht. Aber ich komme zumindest scheinbar gut parat. Aber was wir nicht lernen, ist grundsätzlich zu priorisieren, also zu identifizieren, was ist wichtig und was ist dann immer weniger wichtig. Mhm. So, um dann wirklich die wichtigen Dinge sofort anzupacken, die einen auch, also bevor es auch überhaupt zu einer Belastung kommt, sondern wir bürden auf, wir haben dann auch viel unnützes Zeug im Kopf, wo wir aber der Meinung sind, das muss auch noch erledigt werden. Dann sollte man versuchen, eher nicht Rollen zu verteilen, sondern Aufgaben zu verteilen. Bei Aufgaben ist es möglich, dass auch jemand aus der Rolle mal schlüpfen kann und sagen kann, das ist eigentlich gar nicht mein Job, aber heute mache ich das. Und aus diesem heute mache ich das, wird das, ja, übermorgen mache ich es auch nochmal und nächste Woche mache ich es dreimal und auf einmal ist es eben eine Aufgabe, die erledigt wird. Und dann ist es eben nicht so wie beim Fußball dieser schöne Satz, nimm du ihn, ich hab ihn sicher, weil dann guckt man sich irgendwann an und denkt sich, hä? Aber wer denn jetzt? Du solltest das doch eigentlich machen. Ja, aber warum ich? Ja, weil. Ja, nicht ja. Was ist denn ja, weil? Ne? Und deshalb glaube ich, eine schöne Aufgabenverteilung, ne, bisschen Taskmanagement. Und auch vielleicht, gerade wenn es um Dinge geht, die unangenehm sind. Es gibt ja schöne Aufgaben, die unangenehm sind.
Ja.
Und wenn man sie dann erledigt hat, fühlt man sich wirklich wie Graf Koks. Und aber dass man auch Aufgaben so ein bisschen fair verteilt und sagt, ne, nicht nur ich gehe mal dahin, wo es weh tut, sondern ne, pass auf, das mache ich, aber das machst du. Und Und das A und O, und daran scheitern, glaube ich, viele Themen. Und ich glaube, es gibt auch mittlerweile Kommunikationsagenturen, die das teilweise übernehmen.
Soll es geben.
Es ist, ja, es geht natürlich einfach damit los und endet auch damit, wie kriege ich es übermittelt? Wie kriege ich Dinge schnell identifiziert? Wie kriege ich sie vernünftig verbalisiert, dass mein ich selber, aber auch mein Drumherum, meine Wingmänner und Wingfrauen wissen, ne, was zu erledigen ist, was die Erwartungen sind, was die Aufgaben sind. Und je länger man das in sich hineinfrisst, umso mehr detoniert das dann. Aber häufig, es gibt ja Leute, die lassen das dann im wahrsten Sinne des Wortes nach außen detonieren, aber es gibt dann leider auch Menschen, die implodieren. Und da ist es dann unheimlich schwierig, weil dann wird viel mit Vorwürfen gearbeitet, es wird viel mit Unfairness gearbeitet und gesprochen. Und ich glaube, dass man schon für sich selbst und auch für die Mitmenschen, für die Partner so fürsorglich sein kann, dass es eben gar nicht dazu kommt, weil häufig, das merkt man ja dann auch, ne, dann will jeder so seine Auszeit, dann heißt es ja, ich will mal alleine ausgehen, ich will mal alleine Urlaub machen, ich will mal mit den Jungs nach Ibiza, das ist alles irgendwo okay, kann man machen, gibt's auch, soll's geben, aber wenn alles irgendwo so ein bisschen cool ist, dann weiß ich nicht, ob man das muss. Und deshalb glaube ich, ist es halt schön, wenn man vor allen Dingen einfach auch fair zueinander ist. Damit ist schon viel erreicht.
Ja, ich habe gerade drüber nachgedacht, dass gerade bei der Rollenverteilung, da würde ich gerne nochmal hin. Und du gesagt hast, man muss sich die Dinge aufteilen. Man muss sich vielleicht einfach auch wirklich committen und sagen, komm, du machst das, ich mach das. Und guck mal, kurz bevor wir aufgezeichnet haben, habe ich ja nochmal um 10 Minuten geschoben, weil ich gesagt habe, dann kann ich noch eine Windel wechseln. und genauso war das. Aber ich glaube, es ist wirklich manchmal einfach auch ganz stumpf wirklich wichtig, dass man sich aufteilt. So, dass, weil du hast ja, also jeder hat ja seine Bedürfnisse, und wenn du den Bedürfnissen nicht mehr nachkommen kannst, ganz egal, was das ist, dann entsteht ja oftmals einfach auch dieser Mental, also auch der negative Mental Load. Und deshalb ist vielleicht auch manchmal damit geholfen, wenn man es wirklich krass aufteilt, dass man sich wirklich Listen macht oder Pläne macht, wo man sagt, so, das ist dein Job, das [S2] Ja. [S1] Ist mein Job, und man verständigt sich darauf, dass das in irgendeiner Form irgendwie auch 50-50 ist oder wie auch immer man das aufteilen will. Finde ich eigentlich eine sehr gute Idee. Einfach, aber sehr effektiv. Und wenn es nicht anders geht, dann absolut. Ist es so.
Ja, absolut. Also nochmal, und wenn man sich einfach einen Kühlschrank schreibt, das Schöne ist ja, wenn man seine Liste dann aus welchen Gründen auch immer eher abgearbeitet hat, als die andere Liste fertig ist, und dann übernimmt man noch zwei Aufgaben von der anderen Liste. Was ja. Meinst du, was da los ist? Ja. Also egal in welchem Kontext, ob das jetzt Partnerschaft ist, ob Ehe, eheähnliche Gemeinschaft, ob das auf der Arbeit ist, ob das im Sportverein ist, ob das bei den Pfadfindern ist, es spielt gar keine Rolle. Also in jedem Kontext wird das definitiv dazu führen, dass entloaded wird.
Ja.
Und deshalb kann man sich in dem Fall das Leben auch ein bisschen einfach machen.
Dann machen wir uns das Leben jetzt einfach. Ich schreibe jetzt gleich mal einfach meine Liste und links und rechts und schreibe den Namen drüber, und dann läuft es besser vielleicht, weil in der Tat ist es so, vielleicht müssen wir uns auch erstmal reingrooven, dass wir gerade uns darüber unterhalten, über das Thema Mental Load zu Hause. Und ich glaube, die Liste nehme ich jetzt einfach mal mit in den Abend. Danke dir für diese Folge und
sehr gerne.
Und spitze mal einen Bleistift. Bis nächste Woche.
Bis bald, mein Lieber. Ich freue mich.
Tito.
Ciao, ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.